Der größte Teil unserer Bevölkerung gehört zu irgendeiner christlichen Konfession. Die meisten wurden in eine Konfession hineingeboren von uns. Vielleicht nimmt das ein bisschen ab, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, sind vermutlich die meisten, die hier auch im Saal sind, wurden irgendwann, als sie geboren wurden, in eine Konfession hineingeboren. So gelten wir als christliche Nation und wir beanspruchen auch Christen zu sein. Die Zeiten ändern sich natürlich, sodass viele Menschen keinen Wert mehr darauf legen, als Christen bezeichnet zu werden. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite stellen wir oft fest, dass Menschen keinen Wert mehr darauf legen, als Christen bezeichnet zu werden und doch die christlichen Feste feiern möchten. Bis dahin, dass sie ihre Kinder taufen, obwohl sie sonst eigentlich mit Kirche gar nichts am Hut haben möchten. Es ist tief in uns verwurzelt, in unserer Kultur. Der größte Teil also unserer Bevölkerung versteht sich als Christen. Und hier stellt sich nun die Frage, wer ist denn eigentlich Christ? Welche Merkmale oder Kennzeichen machen deutlich oder weisen darauf hin, wer nun ein Christ ist, so wie es die Schrift versteht, aus Gottes Sicht, und wer nicht? Johannes zeigt im nächsten Abschnitt seines Briefes eines der Merkmale. Ich betone mal eines. Und wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis Vers 6. Und daran erkennen wir, sagt Johannes, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Oder man könnte auch übersetzen, der ist schuldig, so zu leben, wie er gelebt hat. Kennzeichen wahre Jüngerschaft, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Johannes will der Gemeinde einen Anhaltspunkt geben, wie sie beurteilen können, welches die echten Christen sind. In dieser Auseinandersetzung, in der sie standen, und die ersten Gemeinden, die waren nicht so einfach so im luftleeren Raum für sich, sondern die waren sofort angefochten. Sofort im Spannungsfeld von verschiedenen Lehren. Sofort kamen Leute, die das, was sie hörten, vermischten und die Gemeinde irreführen wollten. Und Johannes sagt nun, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, und das ist eine ganz interessante Formulierung. Zweimal verwendet nämlich hier Johannes dasselbe Wort in einer anderen grammatischen Struktur. Die damalige Lehre, die die Gemeinde bedrohte, geht man davon aus, dass das die Gnostik ist. Eine Erkenntnislehre. Und interessant ist, dass Johannes genau in seinem Brief sehr stark mit diesem Wort Erkenntnis arbeitet und spricht. Das heißt, und das zeigt die Ähnlichkeit, die Gnostik und das griechische Wort ist ginosko. Also das ist abgeleitet von diesem Wort Erkennen. Und Johannes arbeitet nun genau mit diesem Wort, das so wichtig ist. Übrigens, Thomas ist in unserer Mitte, sehe ich gerade. Herzlich willkommen. Freut mich. Und Stefan geht dann wieder. Das ist schön, wenn die einen kommen. Wieder. Herzlich willkommen. Also er benutzt diesen Begriff vom Erkennen. Und das erste Erkennen beschreibt, daran könnt ihr etwas wahrnehmen. Und das zweite Erkennen, und man eigentlich übersetzen könnte, also, dass wir erkannt haben, bezeichnet eine Begebenheit, die sich vor langer Zeit ereignete und seine Wirkung zeigt bis heute. Vielleicht kann ich das am Beispiel einer Hochzeit deutlich machen. Ich werde heute ab und zu das Bild der Ehe aufgreifen, um einiges deutlich zu machen. Auch die Schrift macht das, die Gemeinde als die Braut und Jesus als der Bräutigam. Also wenn ich heirate, dann ist das ein Fest, das werden wir nächsten Samstag ja erleben. Das ist ein Ereignis in der Vergangenheit. Ich habe auch mal geheiratet vor einigen Jahren und das hat seine Auswirkungen auf mein Leben bis heute. So ist das gemeint. Also das ist eine Möglichkeit, die in der griechischen Sprache gegeben ist, eine solche Bedeutung in das Wort hineinzulegen, und das ist oft sehr schwierig, das im Deutschen deutlich so zu übersetzen. Dieses Wort in dieser Form, wie es Johannes hier gebraucht und verwendet, benutzt er, um das zu beschreiben, was wir Bekehrung nennen. Also ein Ereignis in unserem Leben, das nachher unser ganzes Leben bestimmt und seine Folgen hat. Also ein klares Erkennen der Vergangenheit, welches nun bis in die Gegenwart ihre Wirkung zeigt. Dieses Erkennen hat nichts mit einem reinen Wahrnehmen zu tun. Als ob ich sagen würde, gestern habe ich Herbert gesehen und ich glaube, er hat mich erkannt. Diese oberflächliche Art von Erkennen ist hier nicht gemeint. Es handelt sich um eine tiefe Identifikation mit dem, was erkannt wird. Beispielsweise wird im Alten Testament dieses Wort natürlich im Hebräisch benutzt, aber es wird dann im Griechischen mit diesem griechischen Wort übersetzt, mit dem Erkennen, wo es um die eheliche Vereinigung geht, wo es heißt, und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. So hat sich der Christus erkannte, ganz mit ihm verbunden. Da ist etwas geschehen. Da haben sich zwei gefunden. Christus hat den gefunden, der ihn erkannt hat. Sein Leben bekommt einen neuen Bezugspunkt. Eine Ebene, so wie bei einer Ehe. Als ich meine Frau erkannt hatte das für mein Leben massive Folgen. Mein ganzes Leben begann sich nun, um meine Frau zu drehen. Ich habe viele andere Frauen gekannt. Aber schlussendlich nur bei dieser, die die meisten von euch auch kennen, ist das geschehen. Dass es diese Verbindung gab, dass sich mein Leben auf diesen Menschen ausgerichtet hat. Nur meine Frau habe ich so erkannt, wie ich noch nie eine Frau erkannt habe. Und das meint Christus erkennen. Eine ganz enge Verbindung, ein völliges Einswerden mit dem, was erkannt wurde. Ich stehe also nicht dem Erkannten gegenüber, sondern ich verbinde mich voll und ganz mit ihm. Dieses Erkennen drückt Paulus folgendermaßen aus: Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus will in dieser Weise erkannt werden. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht darum, dass wir Jesus begegnen, dass wir uns mit ihm verbinden, eins werden mit Christus. Hast du Jesus in dieser Weise erkannt, dass du von Jesus weißt und dass du von ihm gehört hast und ihn deshalb kennst, dass du weißt, dass es einen Jesus gegeben hat, das ist selbstverständlich in unserer Gesellschaft bis heute. Aber hast du Jesus so erkannt, dass du mit ihm übereinstimmst? Hast du Jesus so erkannt, dass sich von dem Moment an die Perspektiven in deinem Leben verschoben haben, dass sich dein Leben beginnt, um diesen Jesus zu drehen? Vielleicht fragst du dich, warum das so wichtig sein soll. Warum wir das in unserer Gemeinde immer betonen. Die Wichtigkeit liegt darin begründet, dass wir Menschen verloren sind. Und diese Verlorenheit ist kein Gefühl. Es ist nicht das Gefühl, ob ich das Gefühl hätte, ich sei verloren. Dass der Mensch verloren ist, ist eine Tatsache, eine Realität unseres Lebens. Und es ist so sicher wie der Tod. Ja, der Tod ist sogar der durchschlagende Beweis für unsere Verlorenheit. Wir leben so, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Unsere Sünde führt uns in den ewigen Tod, in die Verdammnis. Ich weiß, das klingt nicht schön. Es ist auch nicht schön. Aber es ist das, was uns die Bibel lehrt. Und die frohe Botschaft, weshalb wir von einem Evangelium sprechen, von einer frohen Botschaft, ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er das Grundproblem unseres menschlichen Wesens gelöst hat. Und so heißt es über ihn, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat das Problem gelöst. Wer nun an Jesus glaubt und ihm völlig vertraut und ihm so begegnet, ihn so erkennt, wie dies im Johannesbrief verstanden wird, dann erachtet Gott unsere Sünde als erlassen und somit sind wir durch Jesus gerettet. Und Gott erachtet nur den Tod Jesu als gültiges Opfer für unsere Sünden. Nur Jesus konnte stellvertretend für uns sterben. Und wenn du Jesus noch nicht begegnet bist, dann begegne ihm doch heute. Heute kannst du ihm begegnen. Erkenne Jesus. Es braucht eine deutliche Hinwendung zu Jesus. Das geschieht nicht automatisch, sondern Johannes sagt in seinem Evangelium, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir müssen uns Jesus öffnen, wir müssen ihn einladen, uns ihm begegnen. Willst du das? Wir helfen gerne dabei. Und wer nun Jesus in dieser Weise erkannt hat, das ist die Schlussfolgerung des Johannes, der hält seine Gebote. Das ist also das Markenzeichen eines Christen, dass er die Gebote Gottes beachtet und hält. Die Aufgabe der Apostel bestand ja darin, dass sie Jünger machen sollten. Und sie sollten sie lehren, alles zu halten, was Jesus ihnen befohlen hat. So der Missionsbefehl, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren oder alles zu halten, oder man kann das Wort auch mit halten, kann man auch übersetzen, alles zu beobachten, alles ernst zu nehmen, was ich euch geboten habe. Es ist also nicht einmal nur der gesetzliche Gedanke da drin verstanden, sondern dass ihr bemüht seid, dass ihr dem Beachtung schenkt, dass ihr das ernst nehmt. Die Mission beschränkt sich also nicht allein auf die Verkündigung der Erlösung in Christus, sondern indem auch seine Gebote gelehrt werden. Indem man lehrt, wie man lebt als ein Mensch, dessen Leben verändert ist. Eigentlich ist dies auch selbstverständlich, denn Jesus rief ja nicht zu einem einmaligen Bekenntnis auf, sondern Jesus rief immer in die Nachfolge, folget mir nach, folget mir nach. Und Bekehrung heißt, und Christus begegnen heißt, jawohl Jesus, jetzt will ich dir nachfolgen. Das ist das Verständnis der Schrift. Einen Christ erkennt man also daran, dass er die Gebote Gottes hält. Dass es ihm wichtig ist, was Gott denkt. Er hat Gott nicht nur studiert, sondern er verbindet sich so eng mit Gott, dass er seinen Willen tun will. Das heißt aber noch nicht, dass ein Christ perfekt alles genau tut, was in der Bibel steht. Es heißt aber, dass ein Christ das tut, was er als Willen Gottes erkennt. Und dies erkennt er im Wort Gottes, so sagt uns die Bibel. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wer sich durch das Wort Gottes zurechtweisen und verändern lässt, der ist ein wahrer Christ. Wer sich vom Wort Gottes ansprechen lassen will, es geht um das, nicht der, der alles perfekt kann, sondern der sich ansprechen lassen will. Das ist ein deutliches Merkmal. Und auch wenn er noch nicht alles richtig verstanden hat, so sagt Paulus, sein Wort, das mich immer wieder auch fasziniert, er sagt im Philipper 3, Vers 15 und 16, wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Also das, was wir noch nicht erreicht haben und vielleicht noch nicht verstanden, Gott sorgt, das werdet ihr dann noch verstehen. Aber eure Aufgabe ist, bleibt in dem, was ihr schon jetzt verstanden habt. Konzentriert euch auf das. Und wer nun sagt, dass er ihn erkannt hat, hält aber seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Diese Leute behaupten nun, dass sie Jesus erkannt hätten. Sie sprechen also von einer Art Bekehrung. Sie halten sich für Christen. Sicherlich hat Johannes, wenn er das sagt, vor allem die Lehre der Gnostik im Sinn oder einige Vorläufer, man ist sich da auch nicht ganz so sicher, im 2000 Jahre zurückzuforschen, ist es auch nicht ganz einfach, da die Verhältnisse genau zu kennen. Aber man weiß, dass es, oder man kann stark annehmen, dass es diese Lehre war, weil die sehr verbreitet war. Also er richtet sich vor allem gegen diese Lehre. Aber es ist die Weisheit Gottes, dass Johannes hier nicht von der Gruppe der Gnostiker schreibt. So hätte sich damals die Gemeinde und auch wir ruhig zurücklehnen können und sagen, ja, das sind die, uns geht das nichts an. Aber es geht uns alle an. Unser Christsein legitimiert sich nicht einfach nur aus unserem Bekehrungserlebnis, sondern es zeichnet sich darin aus, dass wir Gottes Gebote halten, dass sich Leben verändert. Unser Handeln kann unser Bekenntnis komplett durchstreichen. Das sagt Paulus dem Titus. Er schreibt ihm im Titusbrief, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Also sie sagen, sie kennen Gott, aber ihre Werke verleugnen das. Das, was sie tun, streicht das durch, was sie sagen. Unterstreicht unser Handeln, unser Bekenntnis oder streichen wir es durch? Paulus zeigt auch Beispiele von sogenannten Christen auf, die mit ihrem Verhalten die Gebote Gottes mit Füßen treten. Und er sagt, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr nicht essen. Der sich als Christ bezeichnet und Dinge tut, die eigentlich Gott missfallen. Wir können sehr schöne Erfahrungen machen, wir können große geistliche Erlebnisse und Erkenntnisse vorweisen, aber christliches und geistliches Leben findet nicht in unseren Köpfen oder in besonderen Erfahrungen statt, sondern es findet im praktischen Leben Ausdruck. Das ist manchmal das, was uns zu schaffen macht. Aber es ist genau das, denke ich, was Johannes hier will deutlich machen. Geistliches Leben findet nicht in einer sphärischen Atmosphäre statt, sondern im praktischen Leben. Die Begegnung mit Christus hat Auswirkungen im praktischen Leben. Und nun erklärt Johannes weiter, was den auszeichnet, der das Wort Gottes hält: In dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Was heißt das nun? Praktizieren diese nun die vollkommene Liebe? Wer von uns könnte sich dann noch als Christ bezeichnen? Wir müssen sehen, was damit gemeint ist. Die Ausleger sind da verschiedener Meinung. Und ich habe mich auch für eine Meinung entschieden. Ich sage denn welche, ich sage mal die beiden Meinungen. Die eine Meinung ist, dass die Liebe Gottes in dem vollkommen ist, dass er die vollkommene Liebe Gottes praktiziert und auslebt. Also es geht um eine Qualität der Liebe, die dann praktisch in Vollkommenheit im Leben Auswirkungen hat. Einige Ausleger vertreten das. Andere Ausleger sagen, das meint, übrigens, dass da verschiedene Meinungen sind, das liegt an der Konstruktion, an der grammatischen, das lässt eben verschiedene Möglichkeiten offen, der Deutung, deshalb. Es geht also nicht nur darum, dass es jetzt Vorlieben dieser Ausleger sind, sondern das sind Möglichkeiten, wie man das verstehen kann, vom Grundtext her. Man kann das so verstehen, dass die Liebe Gottes dann in uns so vollkommen ist, dass wir sie vollkommen ausleben. Oder seine Liebe für Gott. Also es würde heißen, in diesem ist die Liebe zu Gott vollkommen. Und ich neige zur zweiten Möglichkeit. Wer also sein Wort hält, dessen Liebe zu Gott ist vollkommen. Also wer möchte, wem es ein Herzensanliegen ist, Gottes Gebote zu beachten, sie ernst zu nehmen, in dem ist die Liebe zu Gott vollkommen. Gott erwartet von mir nicht mehr und nicht weniger. Er erwartet von mir keinen Perfektionismus. Er erwartet von mir nicht, dass ich der beste Mensch bin auf der ganzen Welt, sondern dass ich auf ihn sehe und ihn frage und mich orientiere an seinem Willen. Damit erhält auch der Vers 3 eine wichtige Ergänzung. Denn wenn es nur um das pure Halten der Gebote geht, dann haben wir eine harte und kalte Gesetzlichkeit. Dies ist aber genau das, was Gott nicht wünscht. Gott will von uns geliebt sein. Im Alten Testament sagt Gott durch Hosea, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Randopfer. Ich freue mich an der Liebe. Und was heißt das in der damaligen Zeit? Er freute sich, wenn das Volk Israel seinen Namen anrief und von ihm Hilfe erwartete und wenn sie nicht den Götzen nachriefen. Ich habe Freude an der Liebe, Lust an der Liebe. Das Halten und Beachten des Wortes Gottes kann nur dann richtig geschehen, wie es Gott gefällt, wenn wir aus Liebe handeln. Das ist das gewisse Etwas. Und genau die Liebe ist die Schaltstelle, ob mein Glaube ein gesetzlicher Glaube ist oder ein befreiter Glaube. An der Liebe liegt's. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ist ja logisch. Wenn ich einen Menschen liebe, was ist dann meine Frage? Meine Frage ist, was kann ich tun, dass er meine Liebe versteht? Oder? Das wissen die am besten, die in einer Verliebungsphase sind. Dann fragt man sich, wie kann ich dem gefallen? Meine Liebe ist entbrannt. Und dann sagt Jesus weiter, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Und wiederum, alles im Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Es ist eine ganz logische Verknüpfung. Damit ist die Liebe zu Gott in uns vollkommen. Nicht wir sind dadurch einfach gleich vollkommen, aber die Liebe zu Gott ist darin vollkommen, wenn wir aus Liebe handeln und nach dem Willen Gottes fragen. Gott erwartet von uns nicht mehr und nicht weniger, als dass wir seine Gebote beachten aus Liebe zu ihm. Die Liebe zu Gott ist also nicht ein sentimentales Gefühl und ereignet sich nicht in irgendwelchen inneren Wallungen. Das kann sein, dass es so Gefühle gibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind und mal sehen, wie das so geht, auch in Beziehungen, auch in einer Ehe, auch da ist das Gefühl der Liebe nicht 24 Stunden am Tag konstant auf Hochtouren. Sagen wir nicht einfach, definieren wir die Liebe nicht nur von dem Gefühl, sondern Liebe hat auch etwas mit einem Entschluss zu tun, mit einer festen Absicht. Ich habe mich entschlossen, diesen Menschen zu lieben. Und ich will das tun. Die Liebe ist ein aktives und konkretes Handeln. Und es ist begleitet von Gefühlen. Aber das Gefühl der Liebe kann, was wir als Gefühl der Liebe beurteilen, das kann man ganz weg sein, trotzdem lieben wir. Das haben wir etwas Schwierigkeiten, weil wir uns gewohnt sind, die ganze Liebe nur emotional zu beschreiben, nur gefühlsmäßig zu verstehen. Übrigens, wenn sich jetzt jemand ernsthaft fragt, ob er diese Liebe überhaupt hat, weil er meint, mit seinem Leben Gott nicht genügen zu können, aber es liegt keine konkrete Sünde im Leben vor und er weiß um die Begegnung mit Jesus, dann möchte ich dir jetzt ganz persönlich sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Liebe zu Jesus nicht dein Problem ist. Denn gerade diese Überlegung zeugt davon, dass die Liebe zu Jesus funktioniert. Manchmal denke ich, fühlen sich zu schnell die angesprochen, die sehr sensibel sind und denen, wo man manchmal denkt, wo eher so eine dicke Haut haben, manchmal hat man eigentlich, denen soll das etwas mehr unter die Haut gehen. Also, wer jetzt schon Angst hat, er könnte nicht genügend, muss keine Angst haben. Ein Herz, das seine Erlösung nicht betrüben möchte, ist ein liebendes Herz. Und das ist eigentlich das, was Gott möchte. Für mich war das ein Schlüsselerlebnis in meinem Glauben, als ich diesen Abschnitt im Johannes-Evangelium 14 las. Ich bin nicht so traditionell aufgewachsen, nicht in einer Freikirche, ich wusste nichts von stiller Zeit. Und ich habe mich bekehrt nach einer Evangelisation zu Hause in meinem Bett. Und ich habe mich dann später dann irgendwo, kam ich dann in einen Konflikt. Wie kann ich jetzt das Gott ausdrücken, dass ich ihn liebe? Die Frage, liebe ich ihn genug? Wie kann ich das machen? Und dann habe ich in meiner Bibellese, bin ich an diesen Abschnitt im Johannesevangelium gestoßen. Wer mich liebt, hält meine Gebote, wer meine Gebote hält, liebt mich. Das war für mich der Befreiungsschlag schlechthin in meinem Glaubensleben. Da wusste ich genau, jetzt weiß ich, wie ich Gott meine Liebe ausdrücken kann. Nämlich, dass ich seine Gebote halte. Und dann begann ich in der Bibel zu lesen mit dieser Frage, was sind deine Gebote? Was gefällt dir? Das war für mich die Befreiung in meinem Glaubensleben. Andere bekommen vielleicht jetzt ein Horror, wenn sie das hören, auch Gebote halten und Gesetz. Hängt vielleicht auch etwas mit dem Hintergrund zusammen. Für mich war das ein Befreiungsschlag. Endlich wusste ich konkret, was ich tun kann, um endlich Gott zeigen zu können. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich will dir folgen und ich will dir dienen. Das ist wie wenn mir jemand einen Tipp gegeben hätte, als ich Lilian kennenlernte, mir gesagt hätte, du, das musst du machen. Und dann kapiert die, dass du sie liebst. Hätte ich dankbar entgegengenommen, hätte sofort ausprobiert. Und so ist mir das im Glaubensleben gegangen. Da wurde mir die Lösung gezeigt, wie ich Gott zeigen kann und Gott zu verstehen geben kann, weil Liebe will sich immer ausdrücken, Liebe will sich mitteilen. Liebe sucht immer den, den sie liebt. Ganz normal. Die Liebe distanziert sich nicht von dem, den sie liebt, sondern sie sucht geradezu, was sie liebt. Sie wird angezogen, möchte das ausdrücken. Ich war und bin bis heute nicht vollkommen. Auch nicht vollkommen in der Liebe, wie ich sie auslebe. Aber die Liebe zu Gott wird dann vollkommen. Und mehr erwartet Gott von uns eigentlich gar nicht, dass wir möchten seine Gebote halten. Und da gibt es auch Auf und Ab, auch in meinem Leben. Ich habe dann nicht das ganze Leben lang so eifrig gelesen, um herauszufinden, was Gott will. Auch da kenne ich Schwankungen in meinem Glaubensleben. Aber das war eines meiner wichtigsten Schlüsselerlebnisse in meinem Glauben, dass mir Gott gezeigt hat, wie ich ihm zeigen kann, dass ich ihn liebe. Und dann ist das keine Last, sondern man empfindet das als eine Möglichkeit. Jesus sagt sogar, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie auch ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und das Halten heißt hier immer das Beachten, das Ernstnehmen, das zur Kenntnis nehmen. Es ist nicht das Verständnis von einem gesetzlichen Absolvieren, sondern wer mich ernst nimmt, wer auf mich hört, wer sich an mir orientiert. Vergessen wir nicht, dass die Gebote keine Überforderung sind. Wir werden uns auch mit dem noch im Johannesbrief beschäftigen, den Johannes schreibt. Denn das ist die Liebe zu Gott, die wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Oft verwechseln wir nämlich Gottes Gebote mit Menschengeboten und speziellen Vorlieben, die wir haben und pflegen. Und vielleicht habe ich schon manchmal überlegt, wobei ich finde, das ist kein idealer Zustand, aber vielleicht war das ein Stück weit der Grund, weshalb ich das so befreiend erlebte, weil ich, nachdem ich mich bekehrte, keine Vorschriften auf mich kamen. Niemand hat mir gesagt, jetzt sollst du stille Zeit machen, jetzt sollst du so lange beten und weiß ich, was jetzt alles folgt, weil ich jetzt Christ geworden bin. Ich finde das gut, wenn man Anleitung bekommt, dass man nicht falsch versteht. Aber ich war irgendwo unbedarft. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ja einige Zeit überhaupt nicht wusste, was stille Zeit ist. Ich konnte mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Ich war schon lang Christ, habe ich immer gedacht, die sprechen immer von stiller Zeit. Was ist denn das? Was machen die dann da? Und dann auf einmal habe ich da mal vom Bibellesebund schon viel später etwas in die Hand bekommen mit dem Begriff stille Zeit. Und dann sage ich, aha, das heißt, man liest in der Bibel und man betet und so weiter. Und dann begann ich stille Zeit zu machen, obwohl ich schon vorher viel in der Bibel gelesen hatte. Ich habe schon lange in dem Sinn stille Zeit gemacht, weil ich habe in der Bibel gelesen, nicht um stille Zeit zu machen, sondern weil ich Gott verstehen wollte und besser kennenlernen. Passen wir also auf, dass wir Gottes Gebote nicht verwechseln mit Menschengeboten, denn Gottes Gebote sind leicht. Menschengebote sind oft sehr hart. Und wer nun sagt, dass er in ihm bleibt, wer das von sich beansprucht, in Christus zu bleiben, der kann sich nicht einfach zurücklehnen und ausruhen, sondern, er benutzt hier ein sehr interessantes Wort, der ist schuldig. Er ist verpflichtet, gleich wie jener, also wie Jesus gelebt hat, zu leben. So fordert auch Jesus selber seine Jünger auf, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das Beispiel, das Jesus gegeben hat, ist das Beispiel des Dienens. Das Beispiel der Liebe. Und wir werden im folgenden Abschnitt vom Johannesbrief dann weiter sehen, dass das ein zentraler Punkt ist bei Johannes, die Liebe. Dass wir die leben sollen und gerade in der Liebe Jesus nacheifern. Wir sollen aber auch Jesus besonders in seiner Grundeinstellung nachfolgen. Dass er nämlich den Willen Gottes bedingungslos tat, darin erweist sich Jesus selbst, erweist Jesus selber seine Liebe zum Vater. So sagt Jesus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Also die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Und wie erkennt das die Welt? Indem, dass sie sieht, dass ich das tue, was er mir gesagt hat, was ich tun soll. So zeige ich, dass ich ihn liebe. Das ist die Gesinnung, von der wir geprägt sein sollen. Wir bleiben in Jesus dann, wenn wir ihm folgen, besonders in dem Punkt, dass wir die Gebote beachten, wie er dies tat, dass wir das auch tun, wenn es an unsere Ehre geht, wenn unser Ansehen in Mitleidenschaft gezogen wird oder sogar, wenn es um unser Leben geht. Darin zeigt sich, wer wirklich in Jesus Christus ist und wer zu ihm gehört. Ich fasse zusammen. Kennzeichen wahrer Jüngerschaft. Johannes ist ja in seinen Aussagen sehr radikal. Und ich denke, dass diese Radikalität uns auch gut tut, um wirklich zu verstehen, was er sagen will. Er gibt das Erkennungszeichen, indem er sagt, dass man daran merkt, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Er macht deutlich, dass die Begegnung mit Christus unser Leben verändert und dass geistliches Leben sich nicht in einer Dimension über dieser Welt stattfindet, sondern geistliches Leben in dieser Welt stattfindet. Dass unser Leben sich verändert, verändert das Leben durch Christus. Er möchte vermeiden, dass man den Glauben vergeistlicht und mit seinem Leben alles durchstreicht, was man geistlich erkennt. Im Gegensatz zu den Gnostikern findet der Glaube nicht in anderen Sphären statt, wo ich nur durch besondere Erkenntnisse hinkomme, sondern findet der Glaube in meinem Leben, in meinem Alltag statt. Und wenn ich diese Gesinnung habe und die Liebe erwacht ist zu Jesus, dann, und ich frage, was gefällt dir? Dann ist die Liebe zu Gott vollkommen in mir. Gott erwartet nicht mehr und erwartet nicht weniger von mir. Und dann soll ich auch so leben und Jesus als Vorbild nehmen, vor allem in seiner Gesinnung. Keine christliche Konfession, auch nicht die FWG Zürich Helvetiaplatz, vermag uns die Gewissheit zu geben, dass wir wahre Christen sind. Die FWG ist kein Versicherungsunternehmen, das, wenn man hier Mitglied wird, praktisch einen Vertrag unterschreibt, wie eine Lebensversicherung, und dann weiß, für Zeit und Ewigkeit ist alles geregelt. Gott wird nicht darauf achten, ob du in der FWG Zürich Helvetiaplatz gewesen bist. Das zuverlässige Merkmal ist, was auch Gott sehr wichtig ist, ob wir Gottes Gebote halten. Wer seine Gebote hält, wer willig ist, das, was er erkannt hat, zu tun, wer Zuflucht sucht bei Jesus, wer von ihm antworten möchte und Wegweisung, das beinhaltet dieses Wort. Nicht das, in dem Sinn, das Gesetz halten, sondern das Ausgerichtetsein auf Jesus. Dann ist die Liebe zu Gott vollkommen. Der Jesus sagt zu seiner eigenen Familie, als sie ihn herausrufen wollten, gibt er seiner eigenen Familie die Antwort. Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Möge der Herr schenken, dass wir bis zu unserem Tode zu denen gehören, die seine Gebote von ganzem Herzen beachten, denen es wichtig ist, was Gott sagt und was Gott denkt und wie wir handeln sollen. Amen. Wir beten. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Aber ich danke dir auch, Herr Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben bist. Und ich möchte dir danken, dass durch die Vergebung unserer Sünden unser Leben neu gemacht wurde, dass wir gerecht geworden sind und dass du in uns alles hineingelegt hast, dass wir so leben können, dass es dir gefällt. Ich danke dir für dieses Wort, das uns auch auffordert, uns wirklich auf dich auszurichten und dass es dir gefällt, wenn wir nach dir und nach deinem Willen fragen. Und ich danke dir, dass wir auch so die Möglichkeit haben, unsere Liebe zu dir auszudrücken. Und dass du nicht Übermenschliches von uns erwartest, sondern dass dein Wort auch sagt, dass deine Gebote leicht sind. Und sie sind wirklich leicht. Hilf uns auch, vielleicht auch im Verlauf dieser Auslegungsreihe, noch deutlicher zu sehen, warum deine Gebote so leicht sind. Und dass wir unterscheiden können von dem, was wir hinzufügen und belasten, was nicht nötig wäre. Wir sind auch in diesen Fragen auf dich angewiesen. Aber wir wollen uns ausrichten auf dich und von dir Weisung erwarten. Amen.